Demnächst in Ö1.
Gleich anschließend in Ambiente Spezial Nostalgie auf Schienen mit dem Klassikkurier durch Polens Norden. 11.03 Uhr die Matinee mit einem Konzert vom 26. November aus dem Großen Musikvereinssaal in Wien. Auf dem Programm Beethovens Klavierkonzert Nummer 4 und Prokofjews Symphonie Nummer 5. Maris Jansons dirigiert das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Solist ist Jefim Bronfmann. Zwischen den beiden Teilen Intermezzo. Der Tänzer und Choreograf Davide Bombana im Gespräch mit Judith Hoffmann. 13 Uhr das Sonntagsjournal und um 13.10 Uhr das Ö1 Promi-Quiz aus dem Radio Kulturhaus.
Von der Kunst des Reisens.
Uns gehört dieser Sonderzug, der Klassikkurier, den wir vor etwa 20 Jahren erworben und ausgebaut haben. Damals stand im Mittelpunkt, dass wir einen bequemen Reisezug ausbauen wollen. Das heißt also, wir haben Wert drauf gelegt auf bequeme Reisezugwagen, die allerdings schon älteren Baujahrs sind, weil wir die Historie mögen und wir haben auch das passend gefunden, um ins frühere Ostpreußen zu fahren, dass wir einen Zug haben, der einmal stilvoll ist. Und man darf nicht vergessen, wir fahren ja nicht die Hauptstrecken. Zwischen Berlin und Warschau ist die Strecke natürlich vor allen Dingen mittlerweile modernisiert. Aber wenn wir die Hauptstrecke verlassen und gingen nach Masuren am frischen Haff zum Beispiel entlang oder Richtung Königsberg über die Grenze, dann waren genau diese Wagen, die wir hatten, die richtige Entscheidung.
Die Idee, von der Bahn nicht mehr benötigte Waggons zu kaufen und aufwendig zu restaurieren, hatte Gerd Hesse schon Ende der 1990er Jahre. Er begann, Kreuzfahrten auf Schiene anzubieten. Die Passagiere buchen eine Rundreise in seinem Zug. Von den Bahnhöfen aus unternehmen sie dann Ausflüge und Führungen zu den Sehenswürdigkeiten in der Umgebung. Den Waggons wurde äußerlich ein einheitliches dunkelblaues Outfit verpasst. Das Innenleben soll luxuriöses Bahngefühl vermitteln, mit mehreren Speise- oder Barwaggons und sogar einem Salonwagen, ausgestattet mit altmodisch gepolsterten Ohrensesseln. So tourt der auf den Namen Klassik-Kurier getaufte Zug seither durch Europa. Die älteste und beliebteste dieser Schienenkreuzfahrten führt von Berlin Richtung Osten durch das nördliche Polen. Dort kann man unter anderem bedeutende Kulturschätze des historischen Ostpreußen besuchen. Diese Bahnreise hat Matthias Heiden für Ambiente unternommen. Am Mikrofon begrüßt sie Philipp Scheiner. Die Fahrt führte von Berlin über die Städte Posen, Brosnain, Elbing, Elblong und Allenstein, Olsztyn, bis weit in den Osten Polens. Eine Station war die wunderschöne Hafenstadt Danzig, Gdansk. Von dort ging es weiter ins Landesinnere. Gerd Hesse betätigte sich während der Fahrt auch als Reiseführer. Über Mikrofon sprach er zu seinen Gästen und brachte den Zugpassagieren besondere Streckenabschnitte näher.
Demnächst werden wir die Weichsel überqueren. Die Brücke von Dürschau ist etwa 1000 Meter lang. Sie wurde auch mehrfach zerstört, erstmals 1939. Und in der Zeit nach 1945 haben die Polen die Brücke wieder aufgebaut. Unser Lokführer fährt bewusst langsam, damit wir diese Brücke ein bisschen näher betrachten können.
Etwa 30 Minuten, nachdem er die Weichsel überquert hatte, erreichte der Zug Elbing. Die schmucke Stadt liegt nahe dem frischen Haff und damit auch unweit der Ostsee. Elbing hat 122.000 Einwohner und stand seit jeher im Schatten von Danzig. Dabei hat sie einiges zu bieten, wie Matthias Heiden bei einer Führung durch die alte Hansestadt erfahren konnte.
Elbing befindet sich zwischen dem Draußensee und dem Frischen Haff. Und das Gebiet zwischen Danzig, Elbing und Marienburg, das ist das Werdergebiet. Das ist das ehemalige Flussdelta der Weichsel. Und da ist ein Drittel des Gebietes ist unter dem Meeresspiegel. Und alles muss künstlich entwässert werden und ist voller Kanäle. Und früher war es voller Windmühlen, also im Mittelalter und so, die das Wasser herauspumpten. Und die meisten Siedler waren aus Holland. Einige hatten auch den mennonitischen Glauben. Und die arbeiteten am meisten daran, dieses Gebiet fruchtbar zu machen und das Ganze zu entwässern. Darum gibt es auch ein Städtchen Holland, Preußisch-Holland. Heute heißt das Passwenk. Also da sieht man schon, wer die ersten Siedler war.
Auf der Nordostseite von Elbing erstreckt sich die Elbinger Höhe mit 200 Meter hohen Erhebungen. Man nennt das Gebiet auch Dörbecker Schweiz.
Also die Schweiz ist auch hier ganz nah.
Birgit Gavron stammt, wie man gut hört, aus der Schweiz. Die Liebe zur Musik von Chopin hat sie nach Polen gelockt. 10 Jahre lang reiste sie deshalb in ihren Ferien nach Polen. Dann lernte sie im Jahr 2000 in Elbing ihren Mann kennen und blieb. Seither nennt sie sich Brigida und arbeitet in Elbing als Fremdenführerin für deutschsprachige Besucher. Sie steht vor dem Rathaus im Zentrum der Stadt. Es regnet. Elbing wurde 1237 von Handwerkern und Kaufleuten aus Lübeck unter dem Schutz des Deutschritterordens als Festung gegründet.
Elbing wurde als Trapezform aufgebaut, 300 auf 500 Meter, das waren etwa 24 Hektaren. Eine Stadtmauer natürlich darum gemacht, das war 1700 Meter Länge und die Stadtmauer hatte bis 8 Meter Höhe, also sehr gut befestigt. Und Sie sehen hier, wir haben hier den Elbingfluss und von dem wurden dann 2 Wassergräben um die Stadt herum geführt. Also wir haben 2 Stadtmauern, 2 Wassergräben und einen Trockengraben, der die ganze Stadt geschützt hat.
Auf der anderen Seite des Elbingflusses wurde eine Speicherinsel errichtet, quasi die Speisekammer von Elbing. Die Stadt entstand nicht auf einer alten, gewachsenen Siedlung, sondern sie wurde zur Gänze neu errichtet. Daher musste man bei der Planung auch nicht auf gewachsene Strukturen Rücksicht nehmen.
Elbing gehörte zu Hanse und Elbing ist eine Hansestadt. Und die Hansestädte haben immer eine Hauptstraße, die gilt als Marktstraße. Und an dieser großen Marktstraße befinden sich die wichtigsten Gebäude, wie die Kirche und das Rathaus, bei dem wir stehen. Das Schloss ist dann nicht weit weg natürlich. Nachher von dieser Hauptstraße, von diesem alten Markt, da führen rechtwinklig immer eine Straße nach links und nach rechts. Und da haben wir die Trapezform, also das sieht wie eine amerikanische Stadt fast aus. Und die ganze Marktstraße, die war in verschiedene Märkte eingeteilt. Also es gab den Brotmarkt, den Fleischmarkt, den Heumarkt. Ja, das sind so die Straßen, wo man eben sieht, welcher Beruf, welcher Markt da gerade anwesend war.
Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Stadt nahezu vollständig zerstört. Die deutschsprachige Bevölkerung wurde vertrieben. Ganze 6 Häuser in der Altstadt blieben bestehen. Bis auf die Neustadt, die, anders als der Name vermuten lässt, auch aus dem Mittelalter stammt, wurden große Teile von Elbing wieder aufgebaut.
Bis in die 60er Jahre standen alle ausgebrannten Fassaden noch, mehr oder weniger. Und in den 60er, 70er Jahren wurden dann die Fassaden abgerissen. Die Steine wurden geputzt und nach Warschau und Danzig gebracht, um diese Städte aufzubauen. In Elbing haben wir das große Glück, dass der Aufbau der Stadt eben erst in den 80er Jahren begann. Hätten die Kommunisten das früher schon aufgebaut, dann wäre alles mit 4-stock-hohen Wohnblocks verbaut geworden und es wäre bestimmt nicht so schön, wie wir es heute haben.
Die Altstadt von Elbing wurde behutsam renoviert. Alle neu errichteten Altstadthäuser stehen auf dem Grundriss der mittelalterlichen Grundmauern. Brigida Gavron führt durch die Stadt. Es geht vorbei an der mächtigen Nikolaikirche, die im Gegensatz zu den rechtwinkligen Straßen leicht schräg versetzt steht. Ganz am Ende der zentralen Marktstraße blieb ein 1314 errichteter, knapp 20 Meter hoher Turm erhalten, das Markttor. Über Holztreppen im Inneren kann man hinaufsteigen. Von oben hat man einen wunderbaren Rundumblick.
Die Kirche sieht man sehr schön, die Kathedrale. Man sieht das rot-weiße Kamin der Heizzentrale. Und man sieht schon im Nebel, in den Wolken vom Regen, sieht man den Draußensee bald. Da hinter den Bäumen, da ist der Draußensee. Man sieht das silberne Türmchen des Rathauses. Die ersten Hochhäuser, die nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurden, die sieht man. Die sind jetzt auch restauriert, so gelb und grau. Und die orange und grün sind am Horizont, das sind die in der Marienburger Straße, die Hochhäuser.
Das Markttor spielte auch bei einem Ereignis eine bedeutende Rolle, das sich im Jahre 1521 zugetragen haben soll. Damals, so Brigida Gavron, wollte der Staat des Deutschen Ordens das zuvor an Polnisch-Preußen verlorene Elbing zurückerobern. Das allerdings wurde verhindert. Der Legende nach von einem polnischen Bäckerlehrling, der eines Morgens mit Schaufel und Eimer durch das Markttor ging, um Mehl aus der Speicherstadt zu holen. Dass die Markttore, die sonst immer geschlossen waren, offen standen, störte ihn nicht weiter. Doch als er dann etwas weiter entfernt auf einem Feld zahlreiche Ordensritter versammelt sah, machte ihn das doch stutzig.
Ganz schnell rannte er zurück in die Stadt. Und die Ordensritter haben entdeckt, dass sie entdeckt wurden und jagten hinter diesem kleinen Jungen nach. Und als denn der kleine Junge hier durch das große Tor und durch die Wassergraben und hier in das Markttor kam, da hat er mit seiner Schaufel die Schnur zerschnitten, die das Fallgitter nach oben hält. Das Fallgitter war mit einer Schnur nach oben gezogen und mit Gewichten. Und in der Legende geht das, dass man mit einem Schaufelhieb die Schnur zerschnitten hat und das Fallgitter fiel herunter. Die richtige Besatzung des Markttores wurde benachrichtigt. Die hat man dann gesehen, dass da die anderen bestochen waren. Und so hat dieser kleine Bäckerjunge es verhindert, dass der Angriff der Ordensritter 1521 gelungen ist. Und das kann man auch in den Büchern nachlesen als der große Anlauf.
Den großen Anlauf der Ordensritter und die anschließende Belagerung überstanden die Bewohner von Elbing, erklärt Brigida Gavron. Dieser Siegestag wurde in der Stadt mehrere Jahrhunderte lang als Freudetag gefeiert. Heute erinnert eine Skulptur vor dem Markttor an den Bäckersjungen. Brigida Gavron führt durch die schmalste Straße der Stadt, die Abkürzungsgasse. Ziel ist der Fluss Elbing. Früher reichte die Altstadt bis zum Ufer des Gewässers. Heute lädt dort eine breite Promenade mit Wiesen und Bänken zum Verweilen ein. Derzeit laufen hitzige Diskussionen, ob auch dieser Bereich wieder, wie im Mittelalter, verbaut werden soll oder frei bleiben kann. An der Mole wartet ein vollbesetztes Ausflugsschiff. Die Abfahrt steht kurz bevor. Die Marabu legt ab. Elbing ist Ausgangspunkt einer Fahrt durch einen der wohl ungewöhnlichsten Schifffahrtswege Europas. Der Oberländische Kanal verbindet mehrere Seen und Städte wie Elbing und Osterode mit dem frischen Haff und damit mit der Ostsee. Zunächst tuckert das vollbesetzte Schiff über den knapp 10 Kilometer langen Drausensee, der über weite Teile von Schwimmpflanzen bedeckt ist. Vom Oberdeck aus beobachten die Fahrgäste Vogelschwärme, Fischerboote und Kajakfahrer. Der eigentliche Kanal beginnt am südlichen Ende des Sees. Die Gesamtlänge des künstlichen Schifffahrtsweges beträgt etwa 130 Kilometer. Erbaut wurde er zwischen 1844 und 1860 unter der Leitung des königlich-preußischen Baurats Georg Steenke aus Königsberg. Am Bauwerk mitgeplant haben die Ingenieure Wilhelm Severin und Karl Lenze. Letzterer plante auch die Weichselbrücke in Dirschau. Später wirkte er beim Bau des Suezkanals mit. Was den Oberlandkanal so einzigartig macht, viele nennen ihn ein Wunderwerk der Technik, sind die sogenannten Rollberge. Zur Höhenüberwindung wurden keine Schleusen errichtet, sondern die Schiffe werden an einigen Stellen aus dem Wasser gezogen und mit Hilfe von Transportwegen auf geneigten Ebenen über Land transportiert.
Teraz wjeżdżamy na pochylnie Oleśnica. Jetzt sind wir beim Rollberg Oljeschnica, auf Deutsch Schönfeld. Das ist der höchste und der längste Rollberg. Das Schiff muss hier 25 Höhenmeter überwinden. Danach kommen noch zwei weitere Rollberge, bevor das Ziel erreicht ist.
Kapitän Piotr Tschaikowski hat nicht sonderlich viel zu tun, während sein Schiff den Rollberg hinaufgezogen wird. Knapp 10 Minuten dauert das Prozedere. Zunächst musste er bei der Talstation sein Schiff auf den Hebewagen steuern. Der befindet sich zu diesem Zeitpunkt klarerweise unter der Wasseroberfläche. Danach wird das Schiff festgezurrt. Erst dann setzt sich der Transportwagen mitsamt dem Schiff in Bewegung und rollt auf Schienen den Berg hinauf. Die Passagiere können währenddessen an Bord bleiben. Allerdings ist das Schiff entsprechend der Steigung geneigt. Auch wenn es in der Zwischenzeit stark zu regnen begonnen hat, stehen die meisten Fahrgäste staunend und fotografierend an der Reling. Aus seiner Kajüte holt der Kapitän eine Karte, auf der alle 5 Rollberge eingezeichnet sind. Auch der jeweils zu überwindende Höhenunterschied ist darauf vermerkt.
Buchwalde sind 21,3 Meter, Kanten 18 Meter, Schönfeld 24,5, Hirschfeld 22,5 und Neukussfeld hat 13 Meter.
10 Kilometer, od początku, od pierwszej pochylni do ostatniej, to jest 9,6 Kilometer.
Alle 5 Rollberge befinden sich auf einem nur 9,6 Kilometer langen Teilstück des Oberlandkanals. Insgesamt werden die Schiffe auf dieser Passage knapp 100 Meter über Rollberge nach oben oder nach unten gezogen.
Das System funktioniert wie eine Mühle. Es gibt ein Wasserrad mit 66 Schaufeln. Bei jedem Rollberg steht ein Maschinenhaus. Dort drin haben wir eine große Trommel mit 2 Seilen. Ein Seil wickelt sich ab und das andere wickelt sich gleichzeitig auf. Jedes zieht einen Wagen, auf dem jeweils ein Schiff transportiert werden kann. Der eine Wagen fährt den Rollberg hinauf, der andere fährt ihn gleichzeitig hinunter. Über eine Schleuse wird das Wasser auf das Wasserrad geleitet und das Antriebswasser fließt zeitlich vom Rollberg ins Tal und mündet unten wieder in den Hauptkanal.
Bei jedem Rollberg arbeiten 2 Arbeiter. Der eine sitzt in einem kleinen Häuschen am höchsten Punkt der Anlage und kontrolliert, ob die Wagen richtig beladen sind und ruhig laufen. Der zweite werkt im Maschinenhaus und reguliert die Wasserzufuhr und die Umdrehungsgeschwindigkeit der Maschine. Diesen Kanal baute man, um das Holz aus der waldreichen Oberlandregion schneller zur Ostsee zu transportieren. Am 31. August 1860 wurde das Bauwerk eingeweiht. Allerdings lief schon 30 Jahre später ein noch effizienteres Verkehrsmittel in der Region dem Oberlandkanal den Rang ab. Die Eisenbahn. Dennoch blieb der Kanal erhalten. Sehr zur Freude der vielen Touristen, die dieses Bauwerk Jahr für Jahr befahren. Auch der Kapitän der Marabout, der früher riesige Frachtschiffe über die Weltmeere steuerte, genießt seine Arbeit. Denn die Fahrt über die Rollberge ist nicht nur herausfordernd, sondern wegen der vielen interessierten Gäste aus aller Welt auch besonders abwechslungsreich und unterhaltsam.
Thank you.
Der Klassikkurier rattert weiter durch den Norden Polens. Ursprünglich war die Region Stammland und Siedlungsgebiet der baltischen Prutzen, auch Prussen genannt. Im 13. Jahrhundert eroberte der Deutsche Ritterorden im Auftrag von Kaiser und Papst das Land. Die Prutzen wurden unterworfen, christianisiert und von den deutschen Zuwanderern im Laufe der Jahrhunderte assimiliert. So entstand zunächst der Deutschordenstaat, dessen Territorium später in Anlehnung an die einstigen Bewohner Preußen genannt wurde. Die Sprache der Prutzen, das Altpreußische, ist im 17. Jahrhundert ausgestorben und nur fragmentarisch dokumentiert. Seinen Regierungssitz hatte der Hochmeister des Deutschen Ritterordens in der Marienburg, etwa 70 Kilometer südöstlich von Danzig, gelegen. Die weiträumige Burganlage wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, danach aber wieder aufgebaut. Heute gilt die Anlage als größter Backsteinbau Europas und kann das ganze Jahr über besucht werden. Auch der Klassikkurier macht bei seiner Rundreise durch Polen bei der Marienburg Halt. Nach einer Führung kehren die Fahrgäste zum Zug zurück.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzlich willkommen zurück an Bord des Klassikkurier. Ich hoffe, Sie haben den Aufenthalt auf der Marienburg genossen. Die größte Burganlage weltweit und mit 720 Meter Länge auch die größte Burganlage des Deutschen Ordens.
Gerd Hesse begrüßt die Passagiere des Klassikkurier zurück an Bord. Täglich steuert der Zug Sehenswürdigkeiten an. Vom Bahnhof werden die Passagiere mit Bussen abgeholt und später wieder zurückgebracht. Das ist das Konzept der von Gerd Hesse erdachten Bahnrundreisen. Seinen Klassikkurier hat er vor etwa 20 Jahren zusammengestellt. Außen hat er dem Zug ein einheitliches Aussehen verpasst. Alle Waggons sind dunkelblau, die Fensterrahmen, das Logo und der Schriftzug sind in Gold gehalten. Das Erscheinungsbild soll an die Blütezeit des luxuriösen Bahnreisens erinnern, an den Orient-Express zum Beispiel. So einheitlich das Aussehen des Zuges ist, die Waggons stammen aus unterschiedlichen Zeiten und Ländern.
Unser ältester Wagen ist aus 1941. Wurde also während dem Krieg gebaut und als der Krieg zu Ende war, stand dieser Wagen in Österreich und wurde dann von der ÖBB im Laufe der Jahrzehnte modernisiert und auch umgebaut und ist heute unser sogenannter blauer Speisewagen, der zusammen mit dem ebenfalls blauen Barwagen eine Einheit bildet, aber ein bisschen jünger ist, also aus den 50er Jahren stammt. Dann haben wir noch einen gemütlichen Salonwagen und wir haben einen Mitropa-Speisewagen, den wir als roten Speisewagen bezeichnen, weil das Holz rot ist und auch die Stoffe, die Sitzbespannung und dann auch die Vorhänge sind eben rot. Und die Sitzwagen kommen in der Regel aus den 70er Jahren. Die Sitzwagen verfügen über Clubabteile mit 4 Sitzen und normale Erste-Klasse-Abteile mit 6 Sitzen. Wir haben keine zweite Klasse an Bord.
Schienenkreuzfahrten nennt Gerd Hesse seine Reisen im Klassikkurier. Übernachtet wird allerdings nicht in Schlafwägen, sondern in vorab reservierten Hotels. Besonderes Augenmerk wurde der Innenausstattung des Zuges gewidmet. In den Abteilen gibt es bequeme, gepolsterte Möbel. Vorhänge und Teppiche sind farblich abgestimmt. Die Fenster kann man öffnen. Vorbild ist die gute alte Reisezeit, in der alles noch etwas langsamer und gemütlicher abgelaufen ist, so Gerd Hesse. Dass man auf altbewährte Zugtechnik setzt und nicht etwa auf vollklimatisierte moderne Züge, hat auch mit den befahrenen Strecken zu tun. Meist sind es nicht elektrifizierte Nebenstrecken, die der Klassikkurier befährt.
Man darf nicht vergessen, wir fahren ja nicht die Hauptstrecken. Zwischen Berlin und Warschau ist die Strecke natürlich vor allen Dingen mittlerweile modernisiert. Und dort fahren heute internationale Schnellzüge mit 200 Kilometer oder drüber. Aber wenn wir die Hauptstrecke verlassen und gingen nach Masuren, am Frischen Haff zum Beispiel entlang oder Richtung Königsberg über die Grenze, dann waren genau diese Wagen, die wir hatten, die richtige Entscheidung.
Lokführer und Lokomotiven muss er in jedem bereisten Land anmieten. Für das Befahren der Strecken, das Halten in den Bahnhöfen und das Stehen am Abstellgleis müssen Gebühren bezahlt werden. Als zunehmendes Problem stellt sich für derartige Bahnreisen dar, dass immer mehr Nebenlinien schließen Und das, so Gerd Hesse, sind oft die schönsten Strecken.
Wir bemühen uns, mit dem Klassik-Kurier durch Landschaften zu fahren, entlang von Flüssen, durch Wälder und Wiesen vorbei, wo es landschaftlich schön ist, also idyllische Nebenstrecken, wo man Land und Leute auch noch vom Fenster aus betrachten kann.
Im Klassik-Kurier sitzen sich die Fahrgäste in den Abteilen gegenüber. Anders als etwa bei Busreisen kommt man so automatisch ins Gespräch. Man lernt Mitreisende kennen, tauscht sich aus. Zu den Vorteilen für Bahnreisende zählt vor allem die Freiheit, aufzustehen, sich im Zug umzusehen, eine Tasse Kaffee zu trinken oder einen Imbiss zu sich zu nehmen. Das schätzen auch die meisten Passagiere an Bord des Klassik-Kurier.
Zum Ersten fahre ich sehr gerne Zug. Außerdem, meine Mutter stammt aus Ostpreußen und ich wollte da schon lange mal hin, weil ich die Gegend einfach nicht gekannt habe bis jetzt.
Ich bin schon häufig mit der Bahn unterwegs gewesen. Mir hat das Bahnfahren seit Kindheit an sehr viel Spaß. Als Kind bin ich ja immer Dampflok gefahren. Ne?
Für mich hat die Bahnfahrt schon viel mehr Vorteile als Nachteile. Weil ich kann mich frei bewegen hin und her. Und im Bus bin ich einfach so abgestellt und eingezwängt. Ich fahre lieber Bahn als Bus.
Dem kann ich auch nur zustimmen, wie Sie eben gesehen haben. Ich stehe auch gerne am offenen Fenster und an der Sonne und genieße den Fahrtwind, was im Bus ja unmöglich ist. Ja, und auch die Enge im Bus. Also das finde ich nicht so prickelnd, obwohl ich das auch schon häufiger getan habe.
Also diese Reise heißt Reise nach Ostpreußen. Früher, das war eine Nostalgiereise. Das Publikum war auch anders. Das waren auch viele ältere Personen, die haben irgendwelche Wurzeln, Kontakten, Beziehungen mit ehemaligen Ostpreußen gehabt. Viele sind entweder in heutigen Masuren ehemalige Ostpreußen oder in Königsberg direkt geboren.
Andrzej Krajewski gehört zum Personal an Bord des Klassik-Kurier. Eigentlich ist er studierter Hydrobiologe, aber vor 10 Jahren entschied er sich, als Reiseleiter im Klassik-Kurier zu arbeiten. Natürlich erkundigen sich die Passagiere bei ihm auch immer wieder zu Fragen der wechselvollen und in ihrer Komplexität schwer verständlichen Geschichte Nordpolens. 1772, nach der ersten Teilung Polens, verfügte König Friedrich II. Von Preußen, dass die bisherige Provinz Preußen den Namen Ostpreußen und das annektierte Polnisch-Preußen den Namen Westpreußen erhalten solle. Beide Provinzen bildeten danach das Königreich Preußen, erklärt er.
Ostpreußen, das war die östlichste Provinz von Preußen bis Ende des Zweiten Weltkrieges. Und die Preußen oder deutsche Einwohner von dem Gebiet, von dieser Provinz, mussten am Ende des Zweiten Weltkrieges flüchten. Die haben Angst vor der russischen Armee, Roter Armee, die im Januar, Februar 1945 einmarschiert hat. Und dann auch die Personen, die mussten nach dem Zweiten Weltkrieg auch das Gebiet verlassen. Das sind die Vertriebenen. Und Ostpreußen, das war auch ein Gebiet, wo nicht nur Deutsche, aber auch viele Polen, viele Litauer, Russen, auch ein paar Schotten, Niederländer und Juden gewohnt hätten. Also das war ein kosmopolitisches Gebiet im Grunde genommen.
Der Klassik-Kurier fährt mit insgesamt 10 Waggons durch den Norden Polens, das ehemalige Ostpreußen. Vorne hängen 3 Abteilwägen, danach 3 Speisewägen und der feudal ausgestattete Salonwagen. Dort gibt es eine Bar und ein Piano. Die Besucher machen es sich mit Tee oder Kaffee in den bequemen Fauteuils gemütlich. In den 3 Speisewagen wird gekocht. Frisch gekocht, wie Andrzej betont. Über Durchsagen werden die Passagiere informiert, wann und in welchem Waggon sie ihre Speisen bekommen.
Alle, die keine Marke bekommen haben, gehen nachher in der ersten Tischzeit. Das wird bald passieren, aber bitte den Aufruf abwarten. Gehen dann in die Speisewagen. Und zwar die Gäste, die noch kein Mittagessen hatten und keine Marken bekommen haben, aus den Gruppen weiß, gelb, gehen in den roten Speisewagen. Und die Gäste aus der Gruppe schwarz, die in den Wagen 2 und 3 sitzen, gehen ebenfalls in den roten Speisewagen.
und die Gäste kennenlernen auch die Speisen von den entsprechenden Regionen oder Ländern, die wir besuchen. Natürlich, die Küche ist anders in Kroatien, in Slowenien und auch hier bei uns in Polen. Zum Beispiel bei dieser Reise, die Gäste werden die Möglichkeit haben, die leckeren polnischen Suppen zu probieren, zu kosten, aber auch Bigos zum Beispiel oder die großen Maultaschen mit verschiedenen Füllungen, also Pirogen, die Nationalgerichte von Polen.
Im Salonwagen werden auch Filme über Land und Leute gezeigt. Und über Lautsprecher können die Passagiere sogar an Sprachkursen teilnehmen. Sie müssen dazu nicht einmal ihr Abteil verlassen.
Und wenn Sie dann ein Wort haben, was mit SZCZ geschrieben wird, dann müssen Sie einfach beide Laute hintereinander sprechen. Klingt kompliziert, ist es nicht. Übung macht den Meister.
Manche Vorlesungen oder Durchsagen sind per Lautsprecher, per Mikrofon für alle Gäste gemacht. Aber gibt es in den entsprechenden Waggons auch Vorlesungen zu entsprechenden Themen? Zu Literatur oder einen Kochkurs, da können die Gäste dort kommen und natürlich etwas lernen. Das ist auch, finde ich, etwas Besonderes auch.
Ambiente fährt heute an Bord des Klassik-Kurier durch den Norden Polens. Das osteuropäische Land ist in 16 Verwaltungsbezirke eingeteilt, sogenannte Woiwodschaften. Von der Woiwodschaft Pommern geht es weiter östlich in die Woiwodschaft Ermland Masuren. Masuren kennzeichnet eine hügelige Landschaft. Im Norden grenzt sie an die russische Exklave Kaliningrad und das frische Haff. Das ist ein durch die frische Nährung von der Ostsee getrennter sogenannter Strandsee. Die Masurische Seenplatte mit ihren hunderten Gewässern ist eines der beliebtesten Reisegebiete in Polen.
Ab und zu von dem Zug sieht man Kraniche, Rehe, Wildschweine. Und naja, die Landschaft, meiner Meinung nach, ist eine von den schönsten in ganz Europa oder vielleicht in der Welt. Das ist meine Heimatlandschaft.
Andrzej Kraszewski studierte in der Hauptstadt von Ermland, Masuren, dem nächsten Ziel des blauen Nostalgiezuges. Allenstein liegt umgeben von ausgedehnten Wäldern auf der Allensteiner Seenplatte. Die Stadt ist knapp 140 Kilometer von Danzig und knapp 80 Kilometer von Elbing entfernt.
Olsztyn.
So heißt Allenstein auf Polnisch.
Durch die Stadt Olsztyn fließt der Fluss Aale. Allenstein, das ist die Burg am Fluss Aale, weil Stein bedeutet die Burg.
Erklärt die Fremdenführerin Anna Krawczynska. Anders als die Hansestädte mit ihren rasterartig angelegten Straßen, wie zum Beispiel das zuvor besuchte Elbing, hat sich Allenstein um die zentrale Burg herum entwickelt.
Olsztyn ist eine besondere Stadt. Besonders an der Stadt sind Seen. In den Grenzen der Stadt befinden sich 11 Seen. Wir haben wunderbare Grünanlagen und viele Möglichkeiten, aktiv die Zeit in Olsztyn zu verbringen. Aber wir haben auch eine reizende Altstadt, wo man sehr schön spazieren gehen kann. Man kann auch auf unsere alten Zeugen der Vergangenheit gucken.
Auf dem Fluss Aale, der sich seinen Weg durch die hügelige Altstadt bahnt, tummeln sich im Sommer Kajaks und Paddelboote. Anna Krawczynska führt durch die renovierten Gassen von Allenstein. Die Stadt wurde im 14. Jahrhundert gegründet. Sie ist die Hauptstadt der ärmländisch-masurischen Woiwodschaft.
Olsztyn liegt im Ärmland. Und Ärmland war vom 15. bis zum 18. Jahrhundert eine polnische Provinz. Und ab dem 18. Jahrhundert bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges lag Olsztyn in Preußen und später in Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt polnisch. Und jetzt ist es eine polnische Stadt, wo sich eine Universität befindet. Die Universität ist ganz jung. Sie wurde im Jahre 1999 gegründet. Aber trotzdem zieht viele junge Leute an, die hier studieren möchten.
Im Mittelalter lebten gerade einmal 1700 Menschen hier. Heute hat die Stadt knapp 175.000 Einwohner. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden zwei Eisenbahnbrücken gebaut, die sich am Rande der Altstadt imposant über den Fluss spannen. Besonders sehenswert ist die Burg in der Stadtmitte. In dem Backsteingebäude wirkte auch der wohl bekannteste Bewohner der Stadt, der Astronom Nikolaus Kopernikus.
Kopernikus verbrachte sein ganzes Erwachsenenleben in Ärmland. Wie kam er nach Ärmland? Er war in Thorn geboren, aber als er ein Junge war, war sein Vater gestorben. Deshalb nahm sich ihm und seinem Bruder sein Onkel, der ärmländische Bischof, an. Er hat ihn studieren lassen und er hat ihm geholfen, ein Domherr zu werden. Das Domkapitel bestand aus 16 Domherren und einer von ihnen war Kopernikus. Die Domherren lebten in der Regel in Frauenburg. Sie waren 16. Aber manche von ihnen erhielten verschiedene Aufgaben. Und so wurde Nikolaus Kopernikus nach Allenstein entsandt.
Die Aufgabe von Nikolaus Kopernikus in Allenstein war es, einen Plan für die Wiederbesiedelung des damals entvölkerten Ärmlandes zu erstellen und diese Neubesiedelung zu überwachen. Außerdem beschäftigte er sich in Allenstein mit der Reform des preußischen Münzsystems, erklärt Anna Krawczynska.
Aber Nikolaus Kopernikus beschäftigte sich auch in Olsztyn mit astronomischen Berechnungen. Wir haben auf der Burg in Olsztyn eine astronomische Tafel. Das ist ein astronomisches Gerät, das für uns in Olsztyn sehr wichtig ist.
Die astronomische Tafel ist vor dem Kopernikussaal auf der Burg zu sehen. Dort sind auch astronomische Geräte ausgestellt, mit denen der Forscher arbeitete. Mit Hilfe seiner astronomischen Tafel ließ sich die Tag- und Nachtgleiche berechnen. Die gewonnenen Daten waren Grundlage für unseren modernen Kalender.
Nikolaus Kopernikus hat nämlich zur Reform des Kalenders beigetragen. Als Nikolaus Kopernikus in Frauenburg war, hat er die Frühlingstagnachtgleiche festgelegt und hat sogar den Bericht nach Rom geschickt. Aber gleichzeitig hat er geschrieben, dass man die Berechnungen wiederholen sollte. Und das hat er in Olsztyn gemacht. Er hat die Tagnachtgleiche festgelegt und das hat er auf unserer astronomischen Tafel gemacht. Und obwohl Nikolaus Kopernikus die Tagnachtgleiche festgelegt hat, wurde erst nach seinem Tode durchgeführt.
Gleich zwei Kopernikus-Denkmäler erinnern in der Umgebung der Burg an den bahnbrechenden Wissenschaftler. Das ältere hat einst Kaiser Wilhelm II. Gestiftet. Beim jüngeren hat sich die Tradition durchgesetzt, dass es Glück bringt, dem Kopernikus-Bildnis an die Nase zu fassen.
Ich habe mich verirrt. Und kann nicht mehr glauben an des Planetenlauf um die Sonne. Ich kann die Gebeine meiner Ahnen nicht zusammenfügen, welche trunken und zermalmt zu Skeletten von Sternbildern wurden. Aber irgendwo muss hier Kopernikus liegen, sein in Backstein gefesselter Fuß und sein erstarrter, abgelederter kosmischer Finger des Nordens.
Der Allensteiner Dichter Kazimierz Bragoniecki hat Nikolaus Kopernikus in seinem Gedichtband »Ärmländischer Buddha« ein Denkmal gesetzt. Ins Deutsche übertragen von Winfried Lipscher. Kazimierz Bragoniecki ist Mitbegründer der Kulturgesellschaft und Stiftung Borussia.
Znajdujemy się teraz w głównej siedzibie wspólnoty kulturowej Borussia. Jest to stowarzyszenie i fundacja, a dom, budynek
Wir befinden uns am Hauptsitz der Stiftung Borussia, im sogenannten Erich-Mendelssohn-Haus. Erich Mendelssohn war ein Architekt jüdischer Herkunft und deutscher Bildung. Er wurde in Allenstein geboren. Man hat ihn gebeten, ein Begräbnishaus für jüdische Begräbniszeremonien zu planen. Er hat das Haus vor dem Ersten Weltkrieg entworfen.
Kasimir Sparkoniecki sitzt im schlicht gestalteten, eingeschossigen Steinbau am Rande der Altstadt von Allenstein. Die einstige Leichenhalle beherbergt auch eine Bibliothek und ein kleines Museum, das sich mit dem jüdischen Erbe der Stadt beschäftigt. In mühevoller Kleinarbeit wurde das Gebäude renoviert. Wie zu Mendelssohns Zeiten leuchten in der Kuppel wieder Mosaiksteine in Blau, mitten über einem großen Davidstern im Fußboden. Durch ein Fenster sieht man auf die von alten Laubbäumen beschatteten Reste des 1818 angelegten jüdischen Friedhofs. Allerdings wurden beinahe alle Grabsteine entfernt. Borussia wurde 1990 gegründet. Zuerst nur als Kulturgemeinschaft, später kamen ein Verlag und eine Zeitschrift mit dem gleichen Namen dazu. Ziel war und ist es, das gemeinsame Kulturerbe dieser Region zu erhalten und ein Begegnungszentrum für den interkulturellen Dialog zu sein. Die vielfältige Kultur, aber auch seine Heimatstadt, sind die bestimmenden Themen im Werk des Dichters.
Natürlich ist Allenstein ein großes Thema meines Schaffens. Lyrik ist vielleicht nicht so ortsgebunden wie Prosa. Wenn ich Prosa geschrieben hätte, wäre sie noch mehr ortsgebunden. Aber ich kann sagen, Allenstein spielt für mich eine ähnliche Rolle wie Dublin für James Joyce.
Gepflasterte Straße mit Gras des Horizonts bewachsen. Deutsche Wackersteine, Wegweiser, Himmelsöffnungen, verkrustete, umgeworfene, zerfressene polnische Aufschriften auf Steinen, auf Wolken. Auch stumme, deutsche, unmenschliche Himmelsweiser mit entrissener Sprache der Purzen, derer sich unbeholfen der christliche Maikäfer oder die heidnische Ameise bedient. Das Herz der Welt ächzt unter dem nassen Kosmos und blättert die unsichtbare Geschichte auf. Die im Tageslicht vergrabene horizontale Schrift ertastet mit blinden Fingern der aufgeklärte Verstorbene. Keines Menschen Erinnerung kann uns vertreten. Wir sind die Letzten in dieser Provinz des Menschen.
Nicht nur als Lyriker, auch als Essayist und Übersetzer von französischer Literatur hat sich Kasimir Sprakoniecki einen Namen gemacht. Er ist auch Direktor des polnisch-französischen Kulturzentrums in Allenstein. Die Stiftung Borussia ist nicht nur Hüterin des jüdischen Allensteiner Kulturgutes, sie betätigt sich durchaus auch politisch. Lange Zeit wurde die Entwicklung der Region durch die jeweilige nationale Brille einseitig betrachtet, sagt der Dichter. Das versucht man in der Stiftung zu überwinden, indem man nicht nur die polnische oder nur die deutsche Sicht erkennt, sondern versucht, die frühere multikulturelle Gestalt der Region dar- und wiederherzustellen. Ein weiteres Ziel ist es, ein wiedervereintes Europa der Regionen hier vor Ort zu leben. Das Schlagwort lautet offener Regionalismus. Grenzen zu überwinden ist heute genauso wichtig wie nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, denn sie entstehen immer wieder neu.
A w związku z tym, że w tej chwili sytuacja w Polsce jest jakby...
Die Situation in Polen ist heute weniger demokratisch, als sie schon war. Organisationen wie die Borussia haben heute kein leichtes Leben. Borussia ist eine NGO mit einer positivistischen Grundeinstellung. Sie versucht, den jungen Leuten näher zu bringen, dass sie in einem vereinten demokratischen Europa mehr Chancen haben, als wenn sie isoliert leben.
Die Stadt Allenstein ist Ausgangspunkt für Paddler und Kanuten. Die sanfte Hügellandschaft der Masuren lässt sich vom Wasser aus besonders gut erkunden. Das Wasserwegenetz scheint unbegrenzt. Unzählige Flüsse und Seen können befahren werden. Einer dieser Flüsse ist die Krutina. Zum Programm der Passagiere des Klassik-Kurier gehört auch ein Ausflug zu dem naturbelassenen Fluss. Dort hat man eine spezielle Form der Flussschifffahrt bewahren können. sogenannte Starkenboote.
So, meine Damen und Herren, da ist vorne. Kann man langsam Platz nehmen, nur ich habe eine kleine Bitte. Nicht alle auf einmal reinspringen, ich helfe auch ganz gerne. Bitte schön, wo möchten Sie sitzen?
Norbert Rotnik steuert eines der unzähligen Starkenboote auf der Krutina, polnisch Krutinia. Er steht am Heck des flachen Bootes, in der Hand hält er eine lange Holzstange, fast wie ein Gondoliere in Venedig.
So, wir fahren jetzt ungefähr 1 Kilometer gegen Strömung. Da oben, was wir am Feuer versprochen, machen wir Eskimo-Rolle und nachher kommen wir wieder zurück.
Durch sanftes Abstoßen mit der Starke im flachen Wasser bewegt er das Boot vorwärts. Langsam und gemächlich gleitet der Kahn durch die unberührte Flusslandschaft.
Eine von den saubersten Flüssen Europa. Überhaupt keine Industrie am Fluss lang. Keine Motorboote unterwegs. Keine Abwasser. Eigentlich, der Fluss ist im ganz normales wilde Zustand, wie war vorher. Ganz wichtig, wir sind jetzt, kann man sagen, Johannesburger Heide, Masurischer Landschaftspark. Und hier haben wir noch extra Naturschutzgebiet. Hier alles soll so bleiben, wie ist. Auch die kaputten Bäume, wenn die fliegen im Wasser, muss es so bleiben. Nur wenn der ganze Fluss ist komplett gesperrt, dann wir bekommen eine Sondergenehmigung und wir dürfen einzige Stimme zersingen und an der Seite nehmen. Einmal Fluss freilassen. Aber sonst alles muss so bleiben, wie ist. Weiter oben, wir kommen gleich im Wald. Von beiden Seiten Fluss, wir haben auch solche Spuren lang, ungefähr 150, 200 Meter breit, wo unsere Förster dürften keinen Baum fällen, aber auch keine Pflanzen. Alles soll so bleiben, wie ist. Kann man sagen, die alle Bäume, welche wir sehen, hier in der Runde, die sind alles selber gekommen. Selbst angesägt, nicht bepflanzt.
Entlang des mehr als 100 Kilometer langen Flusses gibt es, abgesehen von 4 Wassermühlen, keine Flussregulierungen. Norbert Rotnik zeigt auf eines der wenigen Häuser, die vom Fluss aus zu sehen sind.
Und vor uns auf der rechten Seite haben wir ganz wichtige Gebäude für unser Dorf. Ungefähr 1900 gebaut, war das damals ein altes Kurhaus. Und warum ist das so wichtig? Weil an dem Moment, wir haben bekommen ganz viele Gäste. Und die Starkenfahrt war an dem Moment überall europaweit bekannt. Die Boote haben erstmal gehalten eine Verbindung zwischen unserem Dorf und Krutinasee. Auf dem Krutinasee war eine Wiese, Morava, mit Tanzbude in der Mitte. Und die Kurgäste sind einfach hochgefahren, schön gefeiert und abends oder morgens, manchmal 2 Tage später wieder zurück. Wieder mit dem Boot.
Die Kurgäste wurden vom speziellen Mikroklima angelockt, das in der Senke der Masurischen Seenplatte vorherrscht. Hier gibt es eine weit geringere Luftfeuchte als im Rest Polens. Vor allem Asthmatiker kurierten hier ihr Leid. Norbert Rotnik steuert sein Boot, auf dem etwa 10 Passagiere Platz haben, weiter flussaufwärts. Vorbei an uralten Bäumen. Zunächst sind es Erlen und Birken, später dann mehrheitlich Eichen, Kiefern und Hainbuchen.
Weil wir bekommen schon das kontinentalische Klima, auch unsere Sommer sind meistens ziemlich warm, sonnig, aber leider ein bisschen kürzer. Das heißt, die Vegetationssaison bei uns ist 4 Wochen kürzer. Und unsere Winter sind ein bisschen länger und ein bisschen kühler. Wenn wir haben 20 Grad minus, ist hier bei uns nichts Besonderes. Kinder spielen weiter draußen. Wir fangen meckern, wenn wir haben über 30. Aber ist das eine trockene Kälte. Gleich 1 Kilometer weiter durch den Wald haben wir Mokkasee. Da können wir bekommen schon so eine Eisfläche bis 60, manchmal 70 Zentimeter stark. Das reicht schon für LKW, die rüberfahren. Was ist auch sehr interessant, weil wir haben ein relativ stabiles Winter und tief großen Seen. Bei uns ist gemacht ziemlich interessanter Sport. Der schnellste Segel der Welt, Eissegel. Die Jungs auf dem Eis bei uns schaffen manchmal über 200 Kilometer pro Stunde schnell fahren. Das ist schon was.
Der Fluss verbindet zahlreiche Seen miteinander. Er ist sehr schmal, an manchen Stellen bis zu 3 Meter tief. Weil sie nicht reguliert wurde, gibt es an der Krutina eine Vielzahl unterschiedlichster Landschaften und Lebensräume. Deshalb findet man hier auch sehr viele Fischarten. Jedoch keine Forellen, meint der Kapitän. Denen ist das Wasser im Sommer zu warm. Und keine Karpfen, denen ist es zu unruhig. Auch Biber sind hier wieder heimisch geworden. Unterwegs zeigt Norbert Rodnik Biberbauten und Dämme. Ein ideales Revier ist die Krutina jedoch für Kajakfahrer und Kanuten.
Und geradeaus vor uns, wir haben sowas als kleine Paddlerstation. Unsere Flusschen, wenn wir rechnen richtig alles zusammen, ist ungefähr 80 Kilometer lang. Verbindet zusammen 17 Seen. Das heißt, wir können ganz tolle Kajaktour machen, welche zusammen ist ungefähr 120 Kilometer weit. Für die ganze Reise, wir brauchen 5-7 Tage. Das heißt, ganzer Urlaub auf dem Kajak. Und was ist schön, wir können von so einer Station fahren zum anderen und überall eine Übernachtung nehmen. Für andere Leute, welche suchen mehr Ruhe, ganz tolle Sache ist einfach mit Zelt fahren. Weil wir haben sehr viele kleine Biwakplätze, wo wir können in aller Ruhe zelten. Eine ganze Woche im Zelt.
Nostalgie auf Schiene mit dem Klassikkurier durch Polens Norden. Sie hörten eine Reportage von Matthias Heiden. Gesprochen haben Wolfram Berger, Michael Köppel, Johannes Nicolussi und Alexander Rossi. Redaktion Ursula Burkert. Die Zitate wurden dem Buch Ermländischer Buddha von Kasimir Sprakonietzki entnommen, ins Deutsche übersetzt von Winfried Glipscher. Das Ö1-Service hält Kontakte, Literaturtipps und Links zu dieser Sendung für Sie bereit. Die Telefonnummer ist 01 501 70 371. Alle Informationen stehen auch im Internet unter oe1.orf.at/ambiente bereit. Dort finden Sie auch sämtliche Details zu einer Ö1-Studienreise mit dem Klassik-Kurier, die im kommenden Jahr nach Nordpolen führen wird, und zwar vom 21. bis zum 27. Mai. Die genaue Route und die geplanten Ausflüge können Sie auch der aktuellen Ausgabe der Programmzeitschrift Gehört und dem Ö1-Reisekatalog entnehmen. Diesen und eine Informationsliste mit Links und Adressen schickt Ihnen das Ö1-Service auf Wunsch gerne zu. Diese Sendung ist ab sofort auf unserer Homepage über den Link 7 Tage Ö1 eine Woche lang nachzuhören. Am kommenden Sonntag reisen wir in Ambiente zum kleinsten Kontinent der Erde, Endstation Südaustralien. Die vielfältigen Spuren der Einwanderung in Kultur, Alltag und Küche von Adelaide und Umgebung, heißt die Sendung von Silvia Lahner. Einen Podcast dazu können Sie bereits ab Donnerstag aus dem Internet laden. Am Mikrofon verabschiedet sich Philipp Scheiner. Ambiente. Von der Kunst des Reisens.
Elf Uhr. Ö1 Nachrichten.